Hallo zusammen, wir begrüßen euch recht herzlich zu Broadcats und freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und zwar haben wir heute Saskia zu Gast. Sie stellt sich nachher gerade selber vor. Und ich würde euch einfach gerne kurz erzählen, wieso dass ich sie kenne oder wir sie kennen. Und zwar habe ich Saskia kennengelernt, als ich mich damals bei der K&A beworben habe. Sie ist dort Co-Leitung oder...
Ja, Mitarbeiterin Leitungsbüro.
Genau. Gesehen. Und so sind wir auch Freundinnen geworden. Und mittlerweile schafft sie in der Frauenoase ein Angebot für Frauen, wo sie euch jetzt aber dann auch gerade selber erzählt, was dort genau passiert. Hallo Saskia, wir freuen uns sehr, dass du heute bist.
Danke für die Einladung.
Ja, bitte.
Und dann würde ich sagen, steigen wir doch gerade ein mit der ersten Frage. Stell dich doch kurz vor, erzähl uns ein bisschen von deinem Werdegang. Wie ist es dazu gekommen, dass du bei der Frauenoase angefangen hast?
Gern. Ich bin 37 und eben aus Basel. Und ich bin ursprünglich Pflegefachfrau, Bereich Psychiatrie. Und ich habe mein letztes Vertiefungsjahr in der UPK im Abhängigkeitsbereich gemacht und habe eigentlich dort so ein bisschen mein Herzblut für die Suchtarbeit entdeckt. Und bin dann auch nach der Ausbildung 3 Jahre im stationären Bereich geblieben und habe währenddem der CAS-Grundlage von der Suchtarbeit an der FHNW besucht und bin dort eigentlich so ein bisschen mehr mit der Schadensminderung in Kontakt gekommen und das hat mich gereizt, auch dort tätig zu werden. Und zu dieser Zeit hat sowohl die Frauenoase als auch die K&A eine Stelle ausgeschrieben gehabt. Ich habe mich auf beide beworben und habe mich dann aber für die K&A entschieden, weil die Frauenoase hat nur eine 40% Stelle gehabt. Ich bin dann aber als Springerin in der Frauenoase geblieben. Und nach etwa 6 Jahren K&A habe ich die stellvertretende Leitung dort übernommen und habe dann aus Kapazitätsgründen eigentlich Springerdose in der Oase wieder aufgehört. Und habe dann schlussendlich noch den Master in Spezialisierung für Suchtfragen gemacht und mich dort mit dem Thema mann-männliche Beschaffungsprostitution beschäftigt und habe dann mit der Frauenoase zusammen wieder und mit der AIDS-Hilfe auch ein kleines Projekt in diesem Bereich lanciert. Also bin ich über die Jahre immer ein bisschen mit der Oase im Kontakt geblieben und nach etwa 12 Jahre K&A, wo ich sehr, sehr gerne geschafft habe, habe ich trotzdem gefunden, ich möchte nochmal einen Wechsel. Und dann ist die Leiterin von der Frauenoase pensioniert worden. Und ich habe die Chance ergriffen und mich dort beworben. Und so schließt sich der Kreis wieder. Genau, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren in der Frauenoase.
Mhm. Für wer ist denn die Frauenoase? Und weißt du auch, wie sie entstanden ist? Oder wenn sie auch entstanden ist?
Ja, ich muss ein bisschen ausholen, und zwar genau 30 Jahre. Wir haben nächstes Jahr das 30-jährige Bestehen. Die Frauenoase ist 1994 gegründet worden vom Verein Frau sucht Gesundheit. Der wiederum ist 1992 gegründet worden, unserer damaligen Arbeitsgruppe von der AIDS-Hilfe bei der Basel. Zu Zeiten von der öffentlichen Drogenszene in der Schweiz während der grössten Heroinwelle und hat sich damals vorwiegend an drogenabhängige Frauen, die sich zu Beschaffungszwecken prostituieren, gerichtet. Ich verwende bewusst den Begriff Beschaffungsprostitution, da die Prostitution zu Beschaffungszwecken ein spezielles Feld innerhalb der Sexarbeit darstellt, wo sich davon unterscheidet, dass die Frauen in der Regel eben nicht über ein professionelles Berufsverständnis verfügen. Die meisten Frauen, die sich zu Beschaffungszwecken prostituieren, bezeichnen sich selber auch nicht als Sexarbeiterinnen und sehen sich eher aus der Not heraus dazu veranlasst, die Arbeit durchzuführen, als jetzt in dem Sinn selbstbestimmt bewusst entschieden. Und in der Beschaffungsprostitution besteht so ein außergewöhnlich grosses Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Da die Frauen in der Regel nicht in der legalen Zone arbeiten, häufig alleine arbeiten und durch das sie meistens entweder unter Drogeneinfluss oder unter Entzug stehen, wenn sie arbeiten, sind sie auch leicht erpressbar, was Tarif und Dienstleistung, so der Klassiker ist, dann Sex ohne Kondom einzugehen. Gewalterfahrungen, die es viel gibt, wiederum bringen sie dann nicht zur Anzeige, weil sie Angst haben vor Repression. Und dazu kommt natürlich auch gesundheitlich ein erhöhtes Risiko für HIV und andere Infektionskrankheiten. Natürlich gibt es auch Sexarbeiterinnen, die Drogen konsumieren oder auch abhängig sind und durchaus über ein professionelles Berufsverständnis verfügen. In der Regel ist dann aber Drogenbeschaffung nicht Motivation, zum Sexarbeit zu leisten. Und natürlich gibt es auch in der Beschaffungsprostitution Frauen, die sich ein Berufsverständnis aneignen und auch durchaus gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen und auch irgendwann sich entscheiden, in der Sexarbeit zu bleiben. Aber in meiner Berufserfahrung ist das wirklich halt eher die Ausnahme in dieser Szene. Genau, und die Situation in der Drogenszene war damals bekanntermaßen für alle sehr prekär und für viele Frauen hat es bedeutet, dass sie sich oft in einer dreifachen Abhängigkeit befunden haben. Einerseits von den Freiern zum Geld verdienen, dann von den Dealern für Drogen und oftmals auch noch von einem Partner oder von einem Freund, um sich auf der Gasse irgendwie zu behaupten, weil die Frauen dort stark in der Unterzahl sind und Frauen, die sich prostituiert haben, auch innerhalb der Frauen noch weiter stigmatisiert worden sind. Genau, und aus diesem Elend aus ist die Frauenoase eigentlich entstanden und hat diesen Frauen eine Anlaufstelle geboten, wo sie sich können ausruhen und zurückziehen von der Gasse, wo sie eben mal nicht konfrontiert gewesen sind mit Dealer, Freier oder Freunden. Wo sie haben können mal ein paar Stunden schlafen, duschen oder waschen, Kleider wechseln. Sie haben gratis Spritzenmaterial und Kondom bekommen, medizinische Notfallversorgung. Es hat ein Buch gegeben, wo die Frauen die anderen haben können informieren über gewalttätige Freier zum Beispiel oder über irgendwelche Erfahrungen, über Tipps zum sicheren Anschaffen. Sie sind auch von den Mitarbeiterinnen sensibilisiert worden für das und ja, hat wie auch viel beigetragen zu kleiner Solidarität innerhalb von einer eben sehr stigmatisierten Gruppe auf der Gasse. Genau, die Drogenprostitution hat sich aber in den letzten 30 Jahren sehr verändert, so wie die ganze Drogenszene. Dank der zunehmenden schadensmindernden Angebote bekommen Frauen heute einfacher Zugang zur Unterstützung und viele sind durch Substitutionsangebote auch nicht mehr angewiesen, darauf sich zu prostituieren. Dadurch ist die Szene verkleinert worden. Mit der Zeit hat sie sich auch mehr gemischt mit Sexarbeiterinnen aus Osteuropa, was wiederum zu viel Konkurrenzkonflikt geführt hat. Und dann hat nicht zuletzt sicher auch Internet und soziale Medien noch weiter zur Privatisierung von der Sexarbeit beigetragen. Was eben grundsätzlich positiv ist für die, die halt nicht mehr auf das angewiesen sind, aber sehr negativ für die, die weiterhin in dem tätig sind, weil es halt wieder völlig aus dem öffentlichen Bild verschwunden ist und auch auf der Gasse wieder viel stigmatisierter und auch mehr die Betroffenen wieder viel schlechter erreichen. Ja, so hat sich auch das Klientel von der Frauenoase sehr gewandelt in den letzten 30 Jahren. Neben Konsumentinnen von illegalen Drogen, von denen sich manche prostituieren und manche nicht, haben wir auch Frauen mit Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit, vermehrt auch vereinzelt, aber Tendenz zunehmend auch Frauen mit substanzumbundenen Sucht. Denn die drogenkonsumierenden Frauen, die uns halt in den 90er Jahren besucht haben, sind jetzt 50 aufwärts, die noch leben und dann bringen entsprechend andere Problemstellungen mit sich als damals. Und was uns seit Jahren auch sehr beschäftigt, ist, dass man auch unabhängig von Abhängigkeitserkrankungen Frauen mit psychischen Erkrankungen vermehrt haben, die oft unterversorgt sind und in sehr desolaten Zuständen leben. Viele davon sind auch obdachlos oder leben zumindest prekär. Genau so hat sich die Frauennase eigentlich so ein bisschen zu einer Anlaufstelle für sämtliche Frauen mit Lebensmittelpunkt auf der Gasse entwickelt.
Jetzt hast du uns vorwiegend über Beschaffungsprostitution erzählt, oder das ist ja vor allem das Thema, das die Frauenoase halt tangiert. Im Gegensatz zu vielen Ländern, zu vielen anderen Ländern, auch in Europa, ist ja aber die Sexarbeit in der Schweiz legal und reguliert. Jetzt ist das ein Thema, das wir in unserem Podcast gar noch nicht besprochen haben, wo wir aber alle finden, dass es eigentlich sehr wichtig wäre. Und darum haben wir gedacht, wenn wir schon mal jemanden haben, der mit dem zu tun hat, könntest du uns vielleicht erzählen, was das eigentlich genau heisst?
Ja, das Thema ist sehr komplex. Ganz vereinfacht heisst das, dass es in der Schweiz weder ein Prostitutionsverbot noch eine freie Kriminalisierung gibt. Heterosexuelle Sexarbeit ist in der Schweiz seit 1942 grundsätzlich legal und seit 1992 Sexualstrafrecht reformiert worden, gilt im Strafrecht, dass im Strafrecht keine moralischen Auffassungen mehr geschützt werden. Sexualität, ob entgeltlich oder unentgeltlich, darf ausgeübt werden, solange niemand in der physischen und psychischen Integrität verletzt wird. Und solange die erwachsenen Beteiligten selbstbestimmt und freiwillig handeln. Und erst mit dieser Reform vom Sexualstrafrecht ist in der Schweiz auch die homosexuelle Sexarbeit legalisiert worden.
Also 1992 quasi?
Genau.
Mhm.
Seit 2000 sind in zahlreichen Kantonen und Gemeinden verschiedenste Gesetze und Verordnungen über die Prostitution entstanden und die Rechtslage ist seitdem entsprechend unübersichtlich und oft auch widersprüchlich, was es sehr eben komplex macht. Dazu kommt, dass der behördliche Umgang mit der Sexarbeit oft auch uneinheitlich ist. Grundsätzlich ist aber so, dass keine kantonale Handhabung gegen Bundesrecht verstoßen darf. Das heisst, Sexarbeit muss legal bleiben. Die Kantone sind aber befugt, die konkrete Ausgestaltung des Gewerbes zu regeln. In Basel heisst es, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit von der Sexarbeit auf der Strasse. Das heisst, in ausgewählten Zonen, der sogenannten Toleranzzone. Dort dürfen Kunden angeworben werden, die Dienstleistung selber darf aber nicht auf der Strasse erfolgen. Dann gibt es die sogenannte Wohnungsprostitution in den eigenen vier Wänden oder die Sexarbeit in einem Sexbetrieb. Und je nachdem, ob es sich eben um selbstständige Sexarbeit handelt oder um Arbeit in einem Betrieb, sind Sexarbeiterinnen und Betreiber dann mit diversen Vorschriften halt aus dem Ausländerrecht und Gesundheitsrecht, Steuerrecht, allenfalls sogar aus dem Baurecht konfrontiert, was es dann extrem komplex macht.
Aus dem Baurecht?
Ja, je nachdem, wo dass du deinen Salon hast und was du dort genau anbietest, musst du gewisse bauliche Vorschriften erfüllen und so weiter. Also
aha,
eben,
okay.
Da wird es dann
und
ins
Bauinspektorat
umfangreich, genau.
Ja.
Wichtig ist eigentlich auch, wichtig ist, zwischen selbstbestimmter Sexarbeit und Menschenhandel zu unterscheiden. Das ist etwas, was medial leider häufig vermischt wird. Und es ist ganz klar wichtig, dass die Handelsware bei der Sexarbeit ist nicht die Frau oder der Mann, sondern es ist die sexuelle Dienstleistung.
Okay, ja. Mhm. Die Debatten um die Sexarbeit sind ja selbst innerhalb von der feministischen Kreise und Frauenhilfsorganisationen sehr kontrovers diskutiert. Zuletzt hat es politische Debatten um das sogenannte schwedische Modell von der freien Kriminalisierung von 2020 gegeben. Wie stehst du da persönlich dazu?
Genau, das schwedische Modell ist ja, also das ist das mit der freien Kriminalisierung, ist ja abgelehnt worden in der Schweiz und das begrüße ich sehr, weil es halt ein widersprüchliches System ist, wo letztlich, denke ich, zu mehr Leid führt, indem es halt wieder mehr in die Kriminalisierung treibt. Und grundsätzlich denke ich, das Schweizer Modell ist ein gutes Modell, so in den ganz grundsätzlichen Gesetzesbestimmungen. Die, wie vorher gesagt, die komplexe Ausgestaltung je nach Behörde macht es natürlich extrem schwierig. Und wie ich gesagt, es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Menschenhandel und selbstbestimmter Sexarbeit. Jetzt ist das juristisch relativ klar und einfach, aber in der Praxis gibt es dort halt dann schon einfach auch viel Grauzone. Weil was jetzt gerade in der Armuts- und in der Beschaffungsprostitution handelt, sich oftmals nicht um Menschenhandel, aber halt auch nicht um selbstbestimmte Sexarbeit, so wie wir uns vermutlich Selbstbestimmtheit vorstellen. Das ändert aber nichts daran, dass die Lösung für das Problem nicht eine Kriminalisierung ist, sondern nur, dass man Sexarbeit als Arbeit anerkennt und den Sexarbeiterinnen ihre Rechte zuspricht und sich gegen Diskriminierung einsetzt.
Mhm. Wir haben auch noch, Alex hat eigentlich Alina geschrieben. Alina ist die Fachstelle für Frauen im Sexgewerbe. Wir werden Antworten von Ihnen auch noch im Outro euch erzählen, einfach, dass wir das noch ein bisschen vertiefen, das Thema, weil es wirklich einen klaren Unterschied gibt zwischen Beschaffungsprostitution und Sexarbeit und uns das auch wichtig ist. Und wir haben auch noch ein paar Podcasts und Informationen, die wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, sodass die, die wollen, sich auch noch weiter darüber informieren können, weil es wirklich sehr, sehr kontrovers ist, das Ganze, und es schon sehr viele verschiedene Aspekte gibt. Und wir nicht alle Team alles Schwarzer sind, aber trotzdem muss man dort, finde ich, ein bisschen differenzieren. Aber zurück zu den Frauen. Also, was sind denn die Vorteile vom Angebot in der Schadensminderung, die nur für Frauen offen sind? Was denkst du?
Ja, wie schon gesagt, es sind Frauen in der Drogenszene stark in der Unterzahl. Und das ist übrigens auch bei unseren anderen Zielgruppen so. Und das führt dazu, dass die meisten gemischtgeschlechtlichen Angebote sich in der Regel halt ganz automatisch eher an der Lebenswelt von Männern orientieren. Und dazu kommt, dass viele Frauen, insbesondere süchtige Frauen, durch ihre Sozialisation oft Erfahrung gemacht haben, dass sie durch Anpassung Anerkennung erhalten und sich in gemischtgeschlechtlichen Settings entsprechend verhalten, also eher zurücknehmen und eben anpassen und so schlichtweg eben auch oft untergehen. Und dann sind Rollenbilder in der Szene, wo sich unsere Besucherinnen bewegen, halt oft sehr traditionell. Und wie gesagt, befinden sich viele Frauen eh schon in schwierigen Abhängigkeitsverhältnissen, wo sich dann in so gemischten Angeboten halt häufig unbemerkt reproduzieren. Ja, und auch in der Obdachlosigkeit sind genderspezifische Faktoren wichtig. Man beobachtet, dass Frauen oft sehr viel später in einer Notschlafstelle oder gar im öffentlichen Raum landen. Für Frauen ist der Verlust von der Wohnung oft noch schambesetzter als bei Männern. Und Frauen sind oft finanziell abhängig, auch vom Partner oder von der Familie, und kommen dann auch eher bei Partner oder Familie unter oder verharren in Gewaltbeziehungen oder gehen neue Abhängigkeitsverhältnisse ein.
Ja, du sprichst etwas an, gell? Es ist ja nicht so, dass es weniger suchtbetroffene Frauen gibt, sondern sie schlägt sich einfach irgendwie so besser durch, im Sinn von, dass sie weniger auffällig sind und können sich...
Ja, sie sind oft halt, sie sind öfter funktionalsüchtig.
Ja, genau, ja.
Genau. Also rein statistisch gesehen sind weniger Frauen süchtig, weltweit geht man von einem Drittel. Aber eben die Zahlen dürften sehr davon verschleiert sein, dass Frauen halt auf jeden Fall anders süchtig sind als Männer. Also bei Frauen und Mädchen weiss man zum Beispiel, dass sie eher Substanzen wählen, die als ungefährlicher gelten und in unauffälliger Weise können konsumiert werden, während Männer und Buben eher zu Substanzen greifen, die stark berauschen und weniger gut zu kontrollieren sind. Frauen fangen im Durchschnitt auch später mit dem Konsum an und häufig motiviert durch den Intimpartner. Sie werden nach dem Erstkonsum auch schneller abhängig als Männer, während Männer eigentlich die ersten Erfahrungen eher in gleichgeschlechtlichen Peergroups machen. Bei Frauen liegt auch häufiger noch eine psychische Erkrankung vor, oftmals Depressionen, Angst, Essstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen. Wobei man auch dann wieder kritisch muss fragen, ob bei Frauen nicht eben schneller eine Depression diagnostiziert wird, während bei Männern wiederum Depressionen häufig vom Alkoholkonsum maskiert werden. Ja, also eben, da gibt es ganz viele Unterschiede. Die sind jetzt ein bisschen klischiert dargestellt, aber die meisten bestehen eben tatsächlich, wo sicher die Zahlen sehr verschleiern. Und das mit dem Funktionalsüchtigsein ist sicher ein grosses Thema, eben, dass Frauen viel länger, trotz zum Teil schwerer Abhängigkeit in Beruf und Familie funktionieren und dann natürlich auch nicht an ein Unterstützungsangebot gelangen und somit auch nicht in den Zahlen erscheinen.
Aber wenn wir gerade beim Gender-Thema sind, du hast ja deine Arbeit über... Kannst du es nochmal sagen?
Die mann-männliche Beschaffungsprostitution.
Genau. Kannst du zu diesem Thema vielleicht noch etwas sagen? Wo ist da der Unterschied genau? Oder wo können sich die anwenden?
Also mann-männlich, weil das heisst, dass die Männer ihre Dienste an Männer anbieten. Und ja, es ist schwierig. Thema noch viel mehr als bei den Frauen ist es total tabuisiert und noch viel mehr als bei den Frauen ist es absolut keine homogene Gruppe. Wir haben damals eine Erhebung gemacht und sind 15% von den teilnehmenden Männern, die auf der Gasse sind, haben in ihrem Leben schon mal eine Prostitutionserfahrung gemacht, also schon mal Prostitution angeboten. aber mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also da gibt es Männer, die sich in der Cruising-Szene bewegen und dann zwischendurch aber auch mal neue Duschhandel eingehen, aber eigentlich homosexuell sind. Dann gibt es aber auch heterosexuelle Männer, die sich prostituieren, die aber sich selber auch und auch doppelt diskriminiert werden, weil sie eben eigentlich heterosexuell sind. Es gibt nicht so eine klare Szene wie bei den Frauen und das macht es extrem schwierig. Wir haben damals versucht, ein Angebot, also so eine, wie eine Anlaufstelle eigentlich, ein Pendant, eine Frauennase für Männer zu erschaffen. Aber eben, weil die Gruppe so unterschiedlich ist und auch halt sehr klein in Basel, hat das nicht wirklich funktioniert. Es sind zwar Männer gekommen, aber eher nicht die wir eigentlich wollen erreichen. Wir haben dann mit Peers geschafft und das ist gut gelaufen. Aber auch dort haben wir gemerkt, man kommt nur daran an, wenn wirklich Peers, die selber betroffen sind, dran sind und es braucht viel Zeit. Und wir haben das Projekt aufgelöst und mit der Empfehlung eigentlich, dass halt einfach die Stellen, die mit diesen Männern zu tun haben, entsprechend die kleinen Angebote in ihrer eigenen Institution etablieren. Ich denke, das ist der realistischere Weg.
Jetzt vielleicht wieder zurück zu den Frauen, weil dann ist eigentlich die Podcast-Folge ein bisschen gewidmet. Was sind denn die typischen Problemstellungen, die die Frauen, die zu solchen Frauenasen heutzutage konfrontiert sind, durch das ein bisschen touchiert. Oft ist es halt wirklich einfach der Lebensmittelpunkt Gas. Aber was ist so das, was euch alltäglich begegnet?
Es ist noch schwierig zu sagen. Es sind wirklich sehr unterschiedliche Problemstellungen, die wir zu tun haben. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, es sind einerseits Frauen, die wie akut in eine existenzielle Not geraten sind, durch Sucht, durch Wohnungsverlust, Trennung, Verschuldungssituationen, Gewalt, psychische Krankheit oder Gesetzeskonflikt und dann bei uns wirklich Beratung und Unterstützung suchen, Begleitung möchten. Und dann gibt es andererseits Frauen, die schon länger, teils seit vielen Jahren in prekären Situationen leben, Frauen, die seit Jahren obdachlos sind zum Beispiel oder halt sich irgendwo durchschlängeln, aber keine Unterkunft haben oder wo sozial isoliert leben und einsam sind, wo eher einfach einen Tagesaufenthalt suchen, Rückzugsort von der Gasse oder aber sozialen Kontakt. Genau.
Und was muss man sich denn, oder was muss Frauen sich viel mehr denn, vorstellen, wie so ein Tag in der Frauenoase aussieht und auch vielleicht noch gerade, wie ist eure Auslastung?
Also wir haben keine konkrete Kapazitätsgrenze oder so, aber wir legen Wert auf eine Wohnzimmeratmosphäre, die natürlich nicht funktioniert, wenn wir überrennt werden. Wir sind in einem Altbauhaus im Kleinbasel und die Oase besteht eigentlich aus zwei grossen Wohnzimmern und einer Küche und einem Bad und einem WC und noch einer Waschküche. Wir haben ein sehr kleines Büro, das auch unser Beratungszimmer ist und ein noch kleineres Medizinzimmer, das genau einen Liegeplatz hat. Und pro Öffnung besuchen uns zwischen 15 und 30 Besucherinnen. Und die Tage verlaufen völlig unterschiedlich. Meistens kommen gerade zur Öffnung gerade ein paar Frauen, die kein Obdach haben, die sich ihr Sofa sichern, wo sie können liegen können, während wir offen haben. Wir haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Wir haben am Sonntag von 12 bis 10, Montag von 12 bis 8, Dienstag und Mittwoch von 2 bis 8 und Donnerstag und Freitag von 4 bis 10 offen. Mit dem haben wir ein bisschen versucht, halt so ein bisschen allen Zielgruppen gerecht zu werden. Also die, die zwischen irgendeinem Tagesaufenthalt und Notschlafstelle Unterkunft suchen, aber auch den Frauen, die zu oben eben, die am Arbeiten sind und dazwischen mal Material holen wollen. Aber auch zu Zeiten, wo halt Ämter noch offen haben, wo man auch Begleitungen machen kann. So ist es ein bisschen ein komplizierter Öffnungszeitenmix geworden. Genau. Ja, einige kommen einfach kurz auf einen Kaffee vorbei oder auf eine Suppe, andere, um sich neu einkleiden oder zum Duschen, waschen. Manchmal verläuft da oben total ruhig und treffpunktartig. Man spielt Eile mit Weile oder liest auch mit Zeitung oder so. Und manchmal haben wir ein Gespräch am anderen im Büro und müssen irgendwelche Sachen aufgleisen, weil die Frauen irgendeine Notsituation haben. Also das ist total verschieden. Wir funktionieren sehr treffpunktartig und ich denke, das ist auch der grosse Vorteil. Sie müssen nicht mit einem Problem kommen, das sie gerade schon definieren müssen, sondern wir lernen uns kennen und sie geben uns das Preis, was sie wollen. Und so kann dann meistens aufgrund von dieser Beziehung irgendwann auch Unterstützungsprozess in Gang kommen. Ja, sonst ist vielleicht noch wichtig, wir haben zweimal im Monat eine Ärztin im Haus, die gratis und anonym Sprechstunden und kleine Untersuchungen anbietet. Und eben weiterhin geben wir natürlich Hygieneartikel und Kondom, Gleitcreme und Spritzenmaterial ab.
Das heisst, wenn Sie, durch das Sie auch dann kennenlernen, haben Sie eigentlich auch die Möglichkeit, ohne Anliegen zu kommen, aber wenn dann etwas entsteht, dann wahrscheinlich am ehesten noch so.
Genau, ja.
Und was denkst du, was bietet die Frauen also nicht an, die in Basel noch fehlt? Kommt da etwas in den Sinn?
Es ist noch schwierig zu sagen, ich habe mir das vorher überlegt. Und ich denke, im Bereich Sucht gibt es halt viel wirklich gute Angebote. Was ich nicht so weiss, ist, wie es um denen ihre gendersensiblen Angebote steht.
Schwieriges Thema.
Weil klar, das ist toll, dass es eine Frauenoase gibt und auch wichtig, dass es ein so ganz klar trennendes Angebot gibt, aber es wäre halt auch wichtig, dass es in den gemischtgeschlechtlichen Settings gendersensible Ansätze gibt und das ist so Anfang der 90er Jahre ja sehr aufgekommen und hat es auch viele Projekte und Forschung gegeben und mir dunkt, dass im Rahmen von der Diversität das seit Jahren ein bisschen wieder in den Hintergrund verschwunden ist. Ich denke, da gibt es sicher Potenzial. Dann haben wir ein grosses Fragezeichen bei den jungen, neu einsteigenden Konsumentinnen. Das geht, glaube ich, allen Institutionen ein bisschen so. Die sind einfach schwer erreichbar. Ja, die beschäftigen uns schon. Und letztlich beschäftigen uns sehr seit Jahren die zunehmende Zahl an Frauen und auch Männern, die psychische Krankheiten haben und unterversorgt sind und obdachlos leben, wo einfach die bestehenden Wohnangebote zu wenig greifen.
Ja. Geht ihr mit eurer Arbeit auch raus? Also sind ihr ausschließlich in der Frauenoase?
Nein, wir sind auch aufsuchend tätig und das ist auch sehr wichtig. Wir sind einmal in der Woche in der K&A präsent und einmal in der Woche in der Toleranzzone. Und dann gehen wir gelegentlich in die Gassenküche oder einmal in irgendeinen Treffpunkt vorbei. Oder wenn wir vernehmen oder sehen, dass es irgendwo neue Szenenbildungen gibt, die wir nicht kennen, dann gehen wir auch dort einmal durchzuhören.
Also einfach zum Kontakt knüpfen und genau. Das Angebot vorstellen. Genau. Oder was muss man sich vorstellen?
Ja. Yeah. Yeah. Also wir verteilen jetzt auch Kondome in der Toleranzzone, aber sonst ist es wirklich auch für in Kontakt gekommen und erzählen, wer die Frauenoase ist. So.
Mhm. Ist dort die Nachfrage hoch? Also ist es, wenn der Kondom verteilt beispielsweise?
Die ist sehr hoch, ja. Die kommen immer gut weg.
Noch krass, wenn man denkt, dass dort eigentlich halt viel Sexarbeit passiert und dass das eigentlich etwas ist, was gar nicht selbstverständlich ist, dass sie eigentlich gratis zu Kondom kommen, beispielsweise, oder Lecktücher wäre ja dort auch vielleicht etwas. Mhm.
Ja, es gibt auch also andere Institutionen, wo Sexarbeiter primäre oder Schadensminderung in der Sexarbeiter primäre Auftrag ist, geben sich auch noch andere Materialien ab. Wir sind hier relativ rudimentär halt auf Präventionsmaterialien beschränkt. Mhm. Genau.
Und seit 2018 gibt es in Basel eine Notschlafstelle für weiblich gelesene Personen. Die als Frauenase haben das Mandat dafür. Ich glaube, viele wissen gar nicht so genau, was die Notschlafstelle ist. Ich glaube, der meiste Kontakt, den die Leute haben, ist eher so, hast du mal einen Sturz für die Notschlafstelle. Aber was ist das für ein Angebot und wieso ist es wichtig, dass es jetzt auch eins für weiblich gelesene Personen gibt?
Also ich muss präzisieren, wir haben das Mandat für den Sozialdienst-Notschlafstelle.
Ja, sorry.
Nein, kein Problem. Notschlafstellen werden betrieben von der Sozialhilfe Basel-Stadt. Und eben seit 2018 hat man die Notschlafstellen geschlechtlich getrennt. Es gibt jetzt eine für Männer und Frauen. Und dann hat man damals als Pilotprojekt auch einen Sozialdienst eingeführt. Das sind insgesamt 70%. Da teilen sich zwei. die aufsuchend tätig sind in den Notschlafstellen. Die Notschlafstellen, wie es der Name schon sagt, sind zur Notübernachtung da. Da können sich Wohnungslose vom 8. Uhr am Abend bis am 8. Uhr am Morgen, am Sonntag bis am 9. Uhr aufhalten und übernachten. Bei den Frauen hat es 28 und bei den Männern 75 Betten zur Verfügung. Und in der Regel übernachtet man in Mehrbettzimmern, 4 bis 6 bei den Männern und 2 bis 4 bei den Frauen. Und für Menschen aus Basel kostet eine Nacht 7,50 und für Auswärtige 40 Franken. Und betreut werden die Notschlafstellen von Aufsichtspersonen und eben seit 2018 auch vom Sozialdienst vor Ort. Und wir bieten eigentlich auch die offene Sprechstunde an, also es ist auch völlig freiwillig. Und unterstützen womöglich eigentlich alles, was im weitesten Sinn damit zu tun hat, wieder eine Anschlusslösung zu finden. Und da ist die Begleitung genauso individuell wie die Betroffenen selber. Da gibt es junge, arbeitstätige Leute, die aufgrund von ihren Schulden oder unsicheren temporären Anstellungen keine Wohnungen mehr finden. Menschen im Rentenalter, die vereinsamt sind und in eine Verwahrlosung geraten sind. Menschen mit Suchterkrankungen oder psychischen Erkrankungen, die nicht die Wohnkompetenz aufbringen können, die nötig wäre. Menschen, die aus einer Gewaltbeziehung flüchten oder weggewiesen werden. Also das Spektrum an Menschen und Problemen ist hier sehr breit. Und häufig geht es natürlich nicht nur darum, einfach die Wohnungsinserate anzuschauen, sondern materielle Ressourcen erschließen, Begleitungen überhaupt zusammen herauszufinden, welche Wohnform macht Sinn und so weiter. Genau.
Schafft ihr denn noch mit anderen Institutionen zusammen?
Ja, also wir sind eben durch das wir relativ unterschiedliche Zielgruppen haben, sind wir mit vielen Institutionen vom Sozialen Basel vernetzt. Also wir haben einen Subventionsvertrag mit Basel Stadt, jetzt Frauenoase und Basel Land. Und der Sozialdienst Notschlafstelle ist eben mit der Sozialhilfe, also ist ein Mandat von der Sozialhilfe. Und dann auf Fachebene sind wir mit sämtlichen niederschwelligen Institutionen im Kontakt, eben im Bereich Sexarbeit, vor allem mit der Fachstelle Aliena und der AIDS-Hilfe, im Suchtbereich mit der Suchthilferegion Basel und diversen Einrichtungen von der Schadensminderung, in der Obdachlosenhilfe mit dem Schwarzen Peter und so weiter.
Was was würdest du sagen, sind die Herausforderungen in deinem Job? Was findest du schwierig?
Ja, die sind relativ banal. Es ist immer wieder einfach schwierig auszuhalten, wenn wir trotz allen Bemühungen von den Betroffenen und vom sozialen Netz einfach nicht weiterhelfen können. Besonders wenn es jetzt zum Beispiel so bei migrationspolitischen Themen einfach keinen Handlungsspielraum gibt. Da sind wir schon sehr oft mit sehr bitteren Lebensgeschichten und mageren Perspektiven konfrontiert. Und dann ist es eben immer wieder herausfordernd, den unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden und da auch am Ball zu bleiben für die neuesten Szenenentwicklungen und die Jungen nicht aus den Augen zu verlieren. Und nicht zuletzt natürlich überhaupt das Angebot aufrechtzuerhalten, also die Finanzierung sicherzustellen, das ist jedes Jahr sehr ressourcenintensiv.
Wie bei allen im sozialen Basel würde ich sagen, trotzdem wahnsinnige Steuerüberschuss jedes Jahr. Und wie machen das? Also weil du jetzt gesagt hast, dass du ja oft auch Frauen haben mit Migrationshintergrund. Wie ist denn das mit dem Spruch? Ist das oft eine Herausforderung?
Also ist immer wieder mal. Wir haben eine Zeit lang immer sehr viele Ungarinnen gehabt zum Beispiel. Und dann haben wir auch eine ungarische Dolmetscherin eingestellt auf Springer-Basis, die oft vor Ort war. Die Frauenase ist damals sogar auf Ungarn gereist und hat Projekte da angeschaut und sich vernetzt. Genau. Wir haben viele im Team, die Spanisch, Italienisch, Englisch können. Da sind wir gut abgedeckt, aber so eben Ungarisch, Rumänisch wird es dann leider schwierig. Ja, müssen wir so ein bisschen beobachten. Wir haben also Zettel mit halt Zeichen drauf, bedienen uns auch Online-Übersetzung-Tools und sonst helfen wir uns dann bei anderen Institutionen, die Dolmetscherinnen haben. Genau. Aber ja, der Spruch bietet da ihre Grenzen.
Ja, ich fand, also habe das immer schwierig gefunden, auch während dem Studium im Kontakt mit Menschen, die mal wirklich den Spruch gar nicht redet und es keine Möglichkeit gibt. Und wenn man dann nicht mit Hand und Füßen kommunizieren kann, dann ist man mega schnell limitiert und ja. kann es vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen, was gerade passiert oder so. Mhm. Das habe ich immer schon schwierig gefunden.
Ja. Wir haben natürlich die Möglichkeit, viel gibt es auch schriftliches Material, das wir können abgeben können, wiederum sie zu verstehen, das ist dann halt schwierig und die sind dann oft auch verzweifelt, wenn sie sich versuchen mitzuteilen. Aber ja, zum Glück gibt es da mit der heutigen Technik auch Möglichkeiten, zumindest das Wichtigste einander halt so können mitzuteilen.
Ja, oder vielleicht andere Frauen, die schon besser Deutsch kennen und genau. Spruch noch können. Ja. Oder so. Das da hilft sich
auch. Helfen sie sich auch oft gegenseitig, ja. Mhm.
Hast du noch irgendetwas anzufügen, was wir jetzt noch nicht gefragt haben? Etwas, was dir wichtig wäre für unsere Hörerinnen und Hörer?
Könnte man gerade nicht denn drin?
Dann unsere letzte Frage. du als regelmäßige Hörerin weißt es sicher schon. weshalb hast du dich entschlossen, bei diesem Podcast mitzumachen?
Ja, ich sage jetzt nicht, was immer alle anderen sagen. Das ist nämlich auch nicht wahr.
Das haben auch noch nicht alle gesagt, was ich dazu sage.
Nein, es ist nur die letzten paar Mal ein bisschen ein Running Gag geworden. Gell?
Mhm. Ich glaube.
Nein.
Hör mir jetzt auf.
Mit der Flug.
Ich finde einfach das Format super und ich finde, ihr habt wirklich einen spannenden Mix an Themen und Menschen. Und wie gesagt, ich beobachte kritisch den Rückgang von gendersensiblen Thematik in der Suchtarbeit und darum finde ich es sehr cool, dass ihr das zum Thema haben wollen machen.
Ja, Shema Nassi, bist ja du auch die erste Frau von der zweiten Staffel.
Und dann ausgerechnet mit einem Frauenangebot.
Ja, genau. Ich fand es schon. Hey, danke vielmals. Es war mega spannend, etwas über die Frauenase zu lernen.
Mhm.
Und auch zu sehen, wie wichtig das ist. Egal wo, schlussendlich ist es wichtig, dass man Angebote hat für Frauen oder weiblich gelesene Personen. Schön, bist du da gewesen. Danke.
Danke für die Einladung.
Nach dem Gespräch mit der Saskia wollen wir das ein bisschen längere Outro nutzen, um über das doch sehr kontroverse und auch extrem stigmatisierte Thema Sexarbeit zu schwätzen und auch zu zeigen, wie breit das Thema Sexarbeit ist. Es geht nämlich von der Beschaffungsprostitution, die Saskia anspricht, bis hin zu der selbstbestimmten Sexarbeiterin, die sich ihre Kunden auswählen kann, oder der Domina, der gar nicht unbedingt Sex hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch gerade sagen, dass wir bei diesem Outro sehr oft bewusst nicht gendern, weil auch wenn Sexarbeit auch von Frauen in Anspruch genommen wird, ist das doch ein sehr kleiner Teil. Und die Problematik geht in den allermeisten Fällen von den Freier oder von den Zuhältern aus und nicht von den SexarbeiterInnen. Darum haben wir uns im Vorfeld sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil es vermutlich nicht so schnell wieder im Podcast wird auftauchen. Beziehungsweise das Thema Sexshow in der nächsten Folge mit Martin Viehweger werden wir nämlich über das Thema Chemsex schwätzen. Chemsex ist der Überbegriff für Sex unter Substanzeinfluss. Wenn ihr euch auch weiter mit diesen Themen auseinandersetzen wollt, haben wir euch in den Shownotes noch ganz viele Podcast-Folgen verlinkt, die euch weiterführende Informationen zum Thema Sexarbeit geben und wo auch die ein oder andere Sexarbeiterin ein Interview gibt oder erzählt, wie sie es erlebt. Es gibt viele gute Gründe, wieso Sexarbeit so kontrovers diskutiert wird. Und wir möchten mit diesem längeren Outro versuchen, euch das näher zu bringen und ein paar von den Aspekten zu beleuchten und zu schauen, was sind Probleme, aber auch was sind die positiven Aspekte der Sexarbeit. Das Thema ist aber riesig und uns ist klar, dass wir bei weitem nicht alles ansprechen können und auch, dass wir selber keine Expertinnen sind. Sexarbeit ist ein Überbegriff und steht für alle möglichen sexuellen Dienstleistungen, wo Geld dafür gezahlt wird. Egal, ob die Personen sich persönlich treffen oder einfach beispielsweise Chemsex-Kontakt haben. Problematisch am Begriff Prostitution ist die extreme Stigmatisierung. Daran hängt immer eine Opferrolle und er wird sehr schnell auch mit Zwang und Menschenhandel in Verbindung gebracht. Vor allem beim Menschenhandel ist das ein Problem, weil der Menschenhandel sich klar von der Prostitution unterscheidet. Denn für Prostitution braucht es aus der gesetzlichen Perspektive Konsens, sonst zählt es nicht als Prostitution. Außerdem braucht es laut Gesetz dafür auch immer eine Berührung. Darum zählt Pornografie oder eben Chemsex nicht als Prostitution, aber halt als Sexarbeit. Und ganz wichtig auch an dieser Stelle, Sexarbeiterinnen verkaufen nicht ihren Körper, sondern eine Dienstleistung. Bei der Recherche bin ich auf ein Zitat von Nicola Döring gestossen, wo Bezahlsex sehr gut definiert. Bezahlsex ist eine sozial komplexe, moralisch und politisch umstrittene und rechtlich geregelte Tätigkeit, die in einem engen Zusammenhang mit der allgemeinen und insbesondere der sexuellen Gesundheit steht. Wir haben uns auch gefragt, ob es Zahlen gibt dazu, also wie viele Menschen bzw. Männer sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, in diesem Fall halt Prostitution. Und gefunden habe ich repräsentative Zahlen aus Deutschland. Dort hat jeder vierte Mann im Leben und jeder 25. Mann im letzten Jahr Sexarbeit gekauft. Das Stigma von der Prostitution hängt ja nicht nur an den SexarbeiterInnen, sondern auch an den Männern, die Sexarbeit kaufen. Was natürlich auch sehr problematisch ist, wenn man bedenkt, dass jeder vierte Mann schon mal Sexarbeit in Anspruch genommen hat und nicht alle von diesen 25% gewaltbereite, gewalttätige, übergriffige, schlimme Männer sind. Weil die Zahlen doch sehr hoch sind, haben wir uns auch die Frage gestellt, was die Hauptmotive für die Inanspruchnahme von Sexarbeit sind, und gefunden habe ich drei. Die sexuelle Grundversorgung, was so viel heisst wie, ich möchte, dass mich jemand anlenkt, berührt und ich möchte nicht nur Sex mit mir selber haben. Oder auch der Hedonismus. Ich möchte mir etwas gönnen, beispielsweise ein Escort-Girl oder eine Domina, und etwas Spezielles erleben. Und dann aber auch die soziale Intimität. Also das Herstellen von einer bestimmten Interaktion, die Nähe zu einem Menschen inklusive Gespräch im Anschluss. Also eigentlich ganz normaler Sex. Und die am häufigsten gefragte Sexarbeit ist tatsächlich auch Girlfriend-Sex. Ganz normaler Sex. Und ganz wichtig ist es uns auch zu deutlichen, dass es auf jeden Fall Sexarbeiterinnen gibt, die ihre Arbeit freiwillig und selbstbestimmt machen und Spass daran haben. Und ihre Dienstleistungen auch auf Augenhöhe anbieten. Und auch diesen Sexarbeiterinnen kann es mal passieren, dass sie einen schlechten Tag haben und ihren Job nicht mögen. Oder dass sie Pech haben und einen übergriffigen Freier verwünschen. Aber es ist eben auch so, dass man in einer Notlage, also wenn man wirklich aufs Geld angewiesen ist, trotzdem auf Augenhöhe einer Person eine sexuelle Dienstleistung verkaufen kann. Nichtsdestotrotz gilt, und das hat Saskia im Gespräch auch so angesprochen, je prekärer die Situation ist, desto mehr Gewalt gibt es. Aber da braucht es andere Lösungen als Verbotsstrukturen. Darum ist es uns auch wichtig, dass im Gespräch mit der Saskia schon von ihrem angesprochenen schwedischen Modell oder von Expertinnen auch die schwedische Lösung genannt, zu erklären, weil es leider nicht nur in Schweden vorherrscht, sondern auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Kanada oder Israel.
Oder Frankreich.
Oder Frankreich, genau. Und eigentlich kein Modell ist. Oder nicht als Modell soll dienen für andere Länder. Die schwedische Lösung gibt es schon seit 1999, also schon relativ lang. Aber wieso haben die Schweden überhaupt so einen restriktiven Ansatz? Obwohl sie so oft eigentlich als Vorreiterinnen gelten. Das liegt daran, dass in Schweden der Kommunitarismus herrscht. Was so viel heisst wie, dass die Gesellschaft die moralische Weisung gibt, was gut und was schlecht ist. Analog auch zu ihrem Umgang mit Alkohol oder Tabak. Und wegen dem ist es uns auch wichtig, dass das Thema hier ein bisschen genauer erläutert wird. Sie haben mit verschiedenen Themen einen extrem restriktiven Umgang und erhoffen sich dadurch, Probleme zu lösen. Schweden glaubt, dass die Bevölkerung ein anderes Mindset hat und darum beispielsweise gegen Sexarbeit ist oder halt gegen Drogen. Laut Umfragen lehnt die schwedische Bevölkerung die Sexarbeit auch ab. Und durch die schwedische Lösung sind die Freier, aber auch Vermieter, beispielsweise von Wohnungen an Sexarbeiterinnen oder aber auch TaxifahrerInnen, die Sexarbeiterinnen oder Freier herumfahren, kriminalisiert. Fakt ist, dass durch die undurchdachte Lösung die Sexarbeit nicht verschwindet, wie auch die Homosexualität in Russland nicht verschwindet oder halt eben die illegalisierten Drogen nicht bei uns. Was aber passiert ist, ist, dass das Ganze in den Untergrund verschwindet oder halt auch ins Internet und die Betroffenen durch das nur noch viel vulnerabler werden. Und ganz abgesehen davon ist es einfach auch ein pseudo-feministischer Ansatz, wo, wer wundert, von einem Mann kommt und alle Sexarbeiterinnen viktimisiert, was nicht fair ist und suggeriert, dass sich Sexarbeiterinnen per se nicht können wehren oder im Berufsverband zusammenschliessen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel Procore. Das ist einer dieser Berufsverbände. Eine Netzwerkorganisation, wo ein nationaler Zusammenschluss ist von Beratungsstellen, wo Sexarbeiterinnen beraten, und Procore setzt sich übergeordnet ein für die Interessen der Sexarbeiterinnen. Sie haben übrigens auch einen Podcast, der heisst «Let's Talk About Sex», und auch den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und zum Schluss vielleicht noch ein Lösungsansatz oder eine Möglichkeit, wie es SexarbeiterInnen besser könnten haben. Das wäre nämlich die Idee von einer Ausbildung. Das heisst, Menschen, die Sexarbeit anbieten wollen, könnten eine Lehre machen. Und dann würden sie so Sachen anschauen, wie beispielsweise Kunden, Ausspruch, Marketing, rechtliche Grundlagen, also was dürfen sie anbieten, was nicht und vor allem zu welchem Preis. Weil es halt auch leider oft passiert, dass Sexarbeiterinnen sich gegenseitig das Geschäft kaputt machen, wenn sie sich nicht an die gleichen Preisstrukturen halten. Oder aber halt auch, wenn Sexarbeiterinnen beispielsweise Sex ohne Kondom anbieten und andere das nicht machen, dann kommen die anderen in Zugzwang. Dann wäre es auch wichtig, dass sie würden wissen, wo sie sich können anmelden oder wo sie sich können melden, wenn sie Probleme haben oder wenn sie Beratung brauchen. Dann auch, wie die Gesetzeslage eigentlich ist in ihrem Land, was sie alles für Möglichkeiten haben, wie beispielsweise, dass sie sich eigentlich können anstellen lassen. Und auch ganz wichtig, wo sie sich auf sexuell übertragbare Krankheiten können testen lassen, was es in ihrem Kanton für Anlaufstellen gibt, wie sie sich können abgrenzen können, wie sie können verhindern, dass sie Dienstleistungen anbieten, die sie eigentlich gar nicht wollen anbieten und so weiter und so weiter. Und in Interviews mit Sexarbeiterinnen, die sehr empowered gewesen sind, die sehr gebildet sind und vor allem, die sehr freiwillig Sexarbeiterinnen sind, habe ich auch gehört, dass gerade eben diese Frauen Weiterbildungen anbieten, sich organisieren und ihr Wissen weitergeben. Aber sie sagen ganz klar, dass es halt international noch viel zu wenig aufsuchende Arbeit gibt und generell zu wenig Anlaufstellen für Sexarbeiterinnen. Um die Informationen aus erster Hand zu lesen, hat Alex im Vorfeld von diesem Podcast der Alina geschrieben und ihnen ein paar Fragen geschickt. Und sie erzählt euch gerade, was Alina geantwortet hat.
Genau. Alina ist eine Fachstelle für Frauen im Sexgewerbe in Basel. Sie hat sich seit 2001 zu einer zentralen Anlaufstelle entwickelt, die über das Beratungsangebot aus einem Begegnungs- und Austauschort für Frauen aus dem Sexgewerbe sowie Partnerorganisationen ist. Die Alina setzt sich ein für Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, die im Sexgewerbe tätig sind, sowie auch gegen deren soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung. Die Fachstelle ist religiös und politisch unabhängig und in der Trägerschaft vom Verein Alina. Sexarbeiterinnen können sich unabhängig vom Anstellungsmodell und Aufenthaltsstatus bei Alina beraten lassen und das Angebot nutzen. Es gibt sowohl Sexarbeiterinnen, die selbstständig sind, wie auch Sexarbeiterinnen, die angestellt sind. Die Arbeitsorte sind sehr vielfältig. Das können Etablissements sein, wie in Wohnungen, Bordellen oder Clubs. Auf der Strasse in Basel wäre das die Toleranzzone, die man kennt. In Kontaktbars, Kabarett oder übers Internet. Auf die Frage, wie die Sexarbeit in der Schweiz reguliert ist, haben sie folgenden Text zitiert, der von der Webseite von Procore ist. Heterosexuelle Sexarbeit ist in der Schweiz seit 1942 legal. 1973 hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich auch Sexarbeitende auf die Wirtschaftsfreiheit berufen dürfen. Das bedeutet, wenn sie in ihrer Arbeitstätigkeit eingeschränkt werden, ist das nur unter klar und eng definierten Bedingungen möglich. 1992 ist das Sexualstrafrecht umfassend reformiert worden. Seither gilt, dass im Strafrecht keine moralischen Auffassungen mehr geschützt werden. Sexualität, ob bezahlt oder unentgeltlich, darf ausgeübt werden, solange niemand in der physischen und psychischen Integrität verletzt wird und solange die erwachsenen Beteiligten selbstbestimmt und freiwillig handeln. Erst mit der Reform des Sexualstrafrechts ist in der Schweiz auch die homosexuelle Sexarbeit legalisiert worden. Seit 2000 sind in zahlreichen Kantonen und Gemeinden Gesetze und Verordnungen über die Prostitution entstanden. Die Rechtslage ist sehr unübersichtlich, oft auch widersprüchlich. Dazu kommt, dass der behördliche Umgang mit Sexarbeit höchst uneinheitlich ist. Es herrscht eigentlich das Rechts- und Behördenchaos. Kein kantonales Gesetz, keine kommunale Verordnung und keine Behördenpraxis darf aber gegen Bundesrecht verstoßen. Das heisst, Sexarbeit bleibt legal, auch wenn die Kantone befugt sind, die konkreten Ausgestaltungen vom Gewerbe zu regeln. Mit dem Entscheid vom 8. Januar 2021 hat das Bundesgericht die sogenannten Sittenwidrigkeiten von Verträgen im Sexgewerbe aufgehoben. Damit sind vertragliche Abmachungen zwischen Sexarbeitenden und ihrer Kundschaft zulässig und Sexarbeitende können jetzt vor Gericht ein nicht bezahltes Honorar auch einklagen. Wo seht ihr von Aliena das Potenzial für eine Verbesserung in der Schweizer Politik? Weniger über das perfekte Modell von der Regulierung zu diskutieren, sondern Sexarbeit auch im Kontext von der Globalisierung, Prekarität und Armut zu betrachten. Das macht die Thematik zwar wesentlich komplexer, verdeutlicht aber auch, dass negative Aspekte nicht allein durch Regulierungen in der Schweiz gelöst werden können. Es gibt bereits bestehende Regelungen, die sich positiv auf Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden auswirken würden, wie das Animationsverbot in der Basel-Stadt zum Beispiel. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die oft nicht umgesetzt werden oder eingehalten werden. Wir haben dann auch noch gefragt, wie Sie das sehen, ob durchs Internet eine grosse Veränderung entstanden ist im Sexgewerbe. In der dritten Folge dieser Staffel in Gambling Cats mit Renato hat er uns erzählt, dass Internetseiten wie X-Hamster oder Pornhub zu den beliebtesten Internetseiten überhaupt gehören. Sie sagen darauf, die zunehmende Digitalisierung spiegelt sich auch im Sexgewerbe wider. Zum Beispiel nutzen Sexarbeiterinnen Internetseiten, wo sie darauf inserieren und wo Kunden sie dort finden können. Treffen werden durch das an unsichtbaren Orten, zum Beispiel in privaten Wohnungen oder im Hotel möglich, ohne dass jemand sich dafür an einen bestimmten Ort begeben muss, wo mit dem Sexgewerbe in Verbindung gebracht wird. Einige bieten Dienstleistungen online an, ohne direkten Kontakt mit Kunden. Das hat sich für gewisse auch während der Corona-Pandemie bewährt oder als weitere Option eröffnet. Und dann noch zu unserer letzten Frage. Was haben Frauen, die im Sexgewerbe arbeiten, für Hintergründe? Dort sagen sie, die Hintergründe sind unglaublich divers. Sexarbeiterinnen, die Aliena besuchen, sind meistens zwischen 20 und 45 Jahre alt. Es kann aber auch sein, dass die Frauen erst 18 sind und es gibt sogar solche, die bereits 70 sind. Auch Männer werden hin und wieder mal beraten. Sie kommen aus allen Kontinenten. Gewisse arbeiten nur gelegentlich im Nebenerwerb, im Sexgewerbe und andere arbeiten Vollzeit und haben das als ihren Hauptberuf. Der Grad an Bildung variiert sehr stark von Universitätsabschluss bis zur Schulabbruch nach der Primarschule. Manche machen gerade die ersten Erfahrungen im Sexgewerbe und andere sind schon über 30 Jahre im Business tätig. Das war der Beitrag von der Aliena. Danke vielmals nochmal an die Leitung von der Aliena, Hanna Lindenfelser, dass wir die Fragen an sie haben stellen. Übrigens, beide Organisationen, also die Aliena wie auch die Frauenoase, finanzieren sich zu einem grossen Teil aus Spenden. Und somit machen wir hier einen kleinen Spendenaufruf dafür. Die Webseite, wo ihr alle nötigen Infos zu diesen Institutionen Geld zukommen lassen, findet, hängen wir wie immer in der Podcast-Beschreibung an.
Ich habe es vorher schon gesagt, in der nächsten Folge haben wir den Martin Viehweger eingeladen. Er ist unter anderem Virolog, Aktivist und Experte im Thema Chemsex. Spoiler, das ist nicht Sex vor der Kamera, sondern Sex, der unter dem Einfluss von Substanzen passiert. Es war ein spannendes, offenes und schönes Gespräch, wo es darum ging, was Chemsex ist, wer sich in der Chemsex-Szene bewegt und dass das eigentlich nur eine Nische ist vom Überbegriff sexualisierter Substanzkonsum. Und dass das auch schon bei Menschen ein Thema sein kann, die zwei, drei Bier trinken an einer Party, zum locker zu flirten.
Du findest alle wichtigen Infos zu den einzelnen Folgen und zum Podcast auf unserem Instagram-Account broad.cats. Wenn du Fragen, Ergänzungen, Input, Feedback oder Anregungen zu dieser oder allen anderen Folgen hast, an uns oder auch an unsere Gäste, kannst du uns auf Instagram oder auch ganz klassisch per Mail an broadcats@posteo.de jederzeit schreiben.
Herzlichen Dank wie immer an Christoph fürs Mastern und an Carlo fürs Studio. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen und bis bald.